Ja, wenn das Lied stimmt, was wir gerade gesungen haben, gell? Wir haben einen guten Vater und ich bin geliebt von ihm, dann müssen wir gar nicht mehr viel Worte machen, gell? Das ist, worum es geht im Leben. Das ist unsere Identität. Ihr dürft gerne aufschlagen mit mir Lukas Evangelium Kapitel 15. Ich habe euch die Schriftstellen auch auf Folien mitgebracht. Ich hoffe, das klappt heute. Lukas Kapitel 15. Aber stell dir mal Folgendes vor. Du zappst so durch die Nachrichten, schaust Nachrichten und da kommt so ein Bericht von einem Christopher Street Day in Berlin, also Regenbogenparade in Wien, und siehst hier Bilder von Drag Queens und fast völlig unbekleideten Menschen, Latex, Leder, verrückte Piercings, Männer im Badeanzug, schmusende Frauen, und da ist so ein Kameraschwenk und da ist so eine Gruppe von Menschen, die da im Kaffeehaus sitzen, also Leute von dieser Regenbogenparade und vielleicht noch eine Prostituierte da am Tisch, ganz offensichtlich, die so vom Straßenstrich gerade kommt. Und während du so schaust, sagst du, hey, wow, die kenne ich. Da sitzen da Simon und der Benny mit dieser Gruppe an dem Tisch im Kaffeehaus. Was ist dein erster Gedanke? Was denkst du? Denkst du dir, wow, das ist voll cool, dass unsere Leiter hier evangelisieren? Da gibt es sicher viele Menschen, die Jesus brauchen. Oder denkst du dir, was um alles in der Welt machen der Simon und der Benny bei dem Event? Was haben die da verloren? Und was wäre, wenn die ihre neuen Bekannten mit in den Gottesdienst bringen und sagen, hey, kommt, seht. Würdet ihr euch wohlfühlen dabei? Und du kannst die Regenbogengruppe gerne ersetzen mit jeder anderen Gruppe, mit der du dich vielleicht persönlich nicht ganz so wohlfühlst. Vielleicht sind es geschiedene Wiederverheiratete oder irgend so linksradikale Klimakleber, irgend solche Leute oder ein Penner mit einer Alkoholfahne. Oder wie wäre es, wenn eine islamische Familie mit Burka verkleideten Frauen hier reinkommen würde? Oder eine Prostituierte, die gerade vom Strich kommt, voll tätowierter Punk, Hells Angel, Hooligans, was immer es ist. Und was wäre, wenn eure Leiter abhängen würden mit diesen Leuten? Oder wie wäre es, wenn Jesus selbst abhängen würde mit diesen Leuten und sie mit in den Gottesdienst bringen würde? Würde dich das irritieren? Ich meine, ganz ehrlich, wie würden wir umgehen damit? Und wisst ihr, das hat Jesus getan zu seiner Zeit. Er ist mit Leuten abgehangen, die für die damaligen Juden überhaupt nicht koscher waren. Mit den sprichwörtlichen Sündern. Und das ist der Kontext hier von unserer Bibelstelle, von unserem Abschnitt. Im Vers 1 lesen wir, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihm zu hören. Und diese Zeitform von diesem Verb drückt eigentlich aus, dass das was Beständiges war, also eine Regelmäßigkeit. Ständig waren diese Menschen, die braven Religiösen als Sünder erachtet haben, um Jesus herum. Und dann lesen wir im Vers 2, und die Pharisäer, das waren die ganz, ganz strengen, ehrwürdigen Juden, ehrwürdige Männer, und die Schriftgelehrten, die Theologen, die murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Essen war der tiefste Ausdruck von Gemeinschaft. Ja, so war Jesus. Die Tür von Jesus war offen für alle Menschen. Jesus, wenn er uns Menschen betrachtet, sieht er nicht irgendwie verschiedene Sünder in verschiedenen Schubladen, wie wir manchmal die Leute einteilen. Nee, er sieht von Gott geliebte Menschen, seine Geschöpfe, die verloren sind, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er ist voller Barmherzigkeit. Und Jesus reagiert auf diese Kritik von den Religiösen im Vers 3 und er erzählte ihnen ein Gleichnis. Er reagiert mit einem Gleichnis, mit einer Geschichte. Und eigentlich sind es drei Geschichten in diesem Kapitel, die alle mit der Freude über das Wiederfinden von etwas Verlorenem zu tun haben. Und eine dieser Geschichten ist das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Vielleicht eins der bekanntesten Gleichnisse in der Bibel. Und in diesem Gleichnis stecken eigentlich auch wieder drei Geschichten. Da ist die Geschichte von dem jüngeren Sohn. Der war verloren durch Weltlichkeit, durch Hedonismus, würden wir sagen. Und dann gab es den älteren Sohn, der war verloren durch Selbstgerechtigkeit und Neid. Und der ist natürlich ein Bild für die Pharisäer. Für die erzählt Jesus die Geschichte. Und dann haben wir den Vater, ein Bild für Gott natürlich, der so unglaublich anders ist, als die Menschen sich ihn vorgestellt haben. Unheimlich liebevoll und barmherzig und gnädig, der diesen beiden verlorenen Söhnen nachgeht. Und der Fokus von diesem Gleichnis ist eigentlich der ältere Sohn, also der Pharisäer. Das Gleichnis ist eigentlich dazu da, um den Pharisäer in uns zu killen. Und wir können drüber nachdenken, wem gegenüber wir so sind wie dieser ältere Sohn, der nicht das Herz seines Vaters hatte. Aber heute möchte ich den Fokus gern auf den jüngeren Sohn und auf den Vater legen. Lasst uns im Vers 11 weiterlesen. Entschuldigung, ich bin gesundheitlich nicht ganz fit heute. Wir lesen im Vers 11. Er sprach aber, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Vater, gib mir mein Erbteil. Das ist völlig respektlos, was der Sohn hier macht. Und der Vater, der Patriarch in biblischer Zeit, der war eine Respektsperson. Was der Sohn hier zu dem Vater sagt, ist: Vater, ich bin mehr an deinem Zeug interessiert als an dir. Ich wünschte, du wärst schon tot. Weißt was, alter Mann, lass uns so tun, als ob's so wäre. Gib mir jetzt schon mein Erbe. Vater, ich mag nicht mehr länger unter deiner Fuchtel sein, unter deinen Regeln, deinen Moralvorstellungen, deiner Religion, auch nicht mit meinem älteren Bruder, dem Pharisäer. Das ist mir alles zu eng. Vater, du enthältst mir was Gutes vor. Ich will meine Lüste frei ausleben, ich will die Sau rauslassen, ich will Party feiern mit deinem Geld, alter Mann, auf deine Kosten. Versetzt euch in den Vater rein. Also das ist ziemlich verletzend, oder? Das ist erniedrigend, das ist beleidigend diesem Vater gegenüber. Und ich frage mich auch, wie sehr der ältere Bruder dazu beigetragen hat, mit seiner Einstellung und seinem Verhalten, dass er den Jüngeren vielleicht sogar fortgetrieben hat aus seinem Zuhause. Wie es mit uns vertreiben wir Menschen aus unseren Gemeinden, nicht weil wir vor Gottes Wahrheit einstehen, sondern wegen unserem unbarmherzigen, pharisäischen, gesetzlichen Verhalten. Dass wir zuerst auf Regeln pochen, bevor wir Menschen überhaupt zuhören und sie ernst nehmen. So nach dem Motto, der Mensch ist für den Sabbat da, nicht der Sabbat für den Menschen. Und wir sehen hier, das ist absolut nicht das Herz des Vaters. Meint es Gott gut mit uns? Ist das, was Gott uns sagt in seinem Wort, gut für uns? Ist es wirklich gut? Das ist gerade in dem postmodernen Kontext, in dem wir leben, eine Riesenfrage. Früher war die Frage in meiner Generation mehr, ist es wahr? Heute die Jungen fragen mehr, ist es gut? Ist es gut, Christ zu sein? Ist es gut, Jesus nachzufolgen? Und der Zweifel daran treibt nicht wenige Menschen von Gott weg. Warum? Wegen einem falschen Gottesbild, das wir als seine Nachfolger manchmal bestärken, wenn man jetzt sein Herz reflektiert. Die biblische Antwort ist ja, absolut ist Gott gut. Und das sehen wir auch ganz stark in diesem Gleichnis. Und ich glaube, wenn du oder wenn wir alle Lebensentwürfe betrachten könnten, alle Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben, mit all ihren Konsequenzen sehen könnten, dann würden wir erkennen, dass das, was Gott uns sagt, immer das absolut Beste ist. Und wenn wir wirklich klar sehen würden, alle Alternativen und was das Ende davon ist, von all diesen Entscheidungen, dann würden wir wirklich immer Gottes Weg wählen. Warum? Weil er der absolut Beste für uns ist. Selbst wenn wir es vielleicht manchmal erstmal als Einschränkung empfinden. Hey, warum nicht lügen? Manchmal haben doch die Lügner Vorteile, oder? Warum Sex nur in der Ehe? Warum treu sein? Warum nur jemanden heiraten, der Jesus lieb hat? Warum soll ich mich nicht komasaufen? Warum soll ich vergeben? Warum soll ich geben? Weißt du warum? Weil geben ist seliger als nehmen, hat Jesus gesagt. Weil das das Beste für uns ist. Wir müssen es verstehen, dass seine Worte, seine Ordnungen auch dem Herzen eines liebenden Vaters entspringen, der das Beste für sein geliebtes Kind will. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Deswegen sagt Gott uns das, was er uns sagt. Na, wenn der Papa sagt, hey Kind, ich möchte nicht, dass du mit der Hand auf die heiße Herdplatte greifst, dann ist es nicht, weil er die Freiheit einschränken will und uns das Leben irgendwie versauen will. Nee, er weiß, dass es uns wehtut. Er will uns beschützen, das ist sein Herz. Und ja, natürlich, du kannst auf die Herdplatte greifen und ein Leben lang mit einer vernarbten Hand rumlaufen, das kannst du tun. Aber wie cool ist das? Es ist nicht cool, es ist blöd, wenn wir nicht auf den Papa hören. Und das ist meine Lebenserfahrung. Ich habe gelernt, wenn ich ihm einfach stur gehorche, das, was er sagt in seinem Wort, dass es das absolut Beste ist. Und meine Erfahrung ist immer in meinem Leben, wenn ich gedacht habe, hey, ich weiß besser und ich mache das, was ich will, dann falle ich auf die Nase und tue mir weh und laufe mit Narben herum. Und ich denke, jeder von uns hat so Herdplattenerfahrungen in seinem Leben, oder? Wo wir zurückschauen und sagen, hey, hätte ich nur auf ihn gehört, ist ja so viel besser gewesen. Das, was er uns sagt in seinem Wort, ist das absolut Beste für mich und das absolut Beste für die Menschen um mich. Und das wirklich Krasse ist, finde ich an Gott, ist seine absolute Zwanglosigkeit. Gott möchte, dass wir ihm freiwillig folgen aus Liebe. Seht ihr, was der Sohn hier von dem Vater verlangt, ist eine absolute Zumutung, das ist eine Frechheit. Aber er kannte den Vater gut genug, dass er wusste, ich kann den Vater um sowas bitten. Das ist so krass, finde ich, in Johannes Kapitel 6. Das ist eine Stelle, wo Jesus mit einer Predigt seine Nachfolger von ein paar Tausend auf eine Handvoll reduziert hat. Er hat ein paar Dinge gesagt, die wirklich, wirklich schwer waren für seine Zuhörer. Und er hat seinen Fanclub reduziert, radikal. Viele haben ihn verlassen. Und dann dreht Jesus sich zu seinen 12 Jüngern um und sagt, und was ist mit euch? Wollt auch ihr gehen? Seht ihr, ihr habt die Freiheit. Wollt auch ihr gehen? Und dann sagt Petrus, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und ich fühle auch so, zu wem sollte ich gehen? Aber was ist mit euch? Wollt auch ihr gehen? Ihr habt die Freiheit. Und ich liebe das an Jesus. Jesus sucht freiwillige Nachfolger. Er sucht keine Zwangsrekruten oder zwingt uns zu irgendwas. Er ladet ein. Und wir sehen das auch beim Vater in diesem Gleichnis. Der Vater in der damaligen Gesellschaft war der absolute Patriarch seines Haushalts, seiner Familie. Der hätte die Autorität gehabt, zu dem Sohn zu sagen, weißt du was, Bub, du gehst nirgendwo hin. Du bleibst genau hier. Und weißt du was? Du kriegst gar nichts. Du bist enterbt. Er hätte ihn sogar steinigen lassen können, weil Respektlosigkeit und Rebellion gegen die Eltern war ein Verbrechen in Israel damals. Aber was macht der Vater, der diese Autorität gehabt hätte? Er tut nichts von dem. Sondern wir lesen im Vers 12 weiter und er teilte ihnen die Habe. Sicher mit einem traurigen Herzen, sicher mit einem gebrochenen Herzen. Ich meine, versetzt du dich da rein. Alle, die Väter sind, denen wird es nicht schwerfallen. Versetz dich rein. Da ist dein Sohn. Du bist sein Papa. Du hast den Sohn lieb. Du hast hart gearbeitet, um ihm ein gutes Leben zu ermöglichen. Du hast deine Familie treu versorgt. Du hast dich aufgeopfert. Du hast diesem Kind den Hintern abgewischt. Du hast ihm auf deinen Armen herumgetragen, als er Blähungen hatte, die Nacht lang. Du bist an seinem Bett gesessen, als er krank war. Du hast ihm sein Studium finanziert. Du hast ihm sein Auto finanziert. Du liebst dieses Kind mehr als sein eigenes Leben. Und dann eines Tages kommt er zu dir und sagt, hey Alter, ich will dein Zeug haben, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Hey, du bist mir zu altmodisch. Ich will nicht warten, bis du tot bist. Weißt was, ich will dich auch nicht versorgen, wenn du mal alt bist. Das wäre mir eine Last. Ich will Party, ich will saufen, ich will Spaß, ich will nur an mich denken, ich will ohne Rücksicht auf Verluste ein egoistisches Leben leben. Vater, gib mir meine Kohle als Erbe und tschüss. Hey, was ist das für ein Sohn? Dieser Sohn ist ein echtes A-Loch. Ne? Ich meine, das sagt man nicht im Gottesdienst, deswegen. Oder? Der Sohn ist ein totaler Assi. Wie würdest du dich fühlen als Vater, wenn dein Sohn zu dir kommt? Verletzt? Missverstanden? Ausgenutzt? Sicher nicht wertgeschätzt? Erniedrigt? Aber es ist so krass, der Vater teilte ihnen die Habe. Das heißt, er hat dem älteren Sohn 2/3 gegeben und dem jüngeren Sohn 1/3. Und für ihn hat das bedeutet, er hat Vermögen verloren. Er hat Einfluss verloren. Da ist Schande dabei, ein Stigma in seinem Dorf. Der hat einen Status verloren. Ich meine, stellt euch das vor, in einer Agrargesellschaft. Hey, der Huberbauer, habt ihr das gehört? Der Huberbauer, sein Sohn, der ist durchgebrannt. Das Kind ist ein Säufer, ein Hurer. Der hat den alten Mann voll abgezockt. Hey, was ist mit dem Huber? Der hat seine Kinder nicht unter Kontrolle. Was ist denn das für ein Trottel? stellt euch vor, was da, was es bedeutet hat für den Vater. Und der Vater wusste das alles natürlich und er ließ seinen Sohn trotzdem gehen. Weil was war es wert, ihn bei sich zu halten, wenn er nicht da sein wollte? Ich meine, er hat genug Diener gehabt für seine Arbeit. Er wollte einen Sohn. Und wir lesen im Vers 13 weiter, und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Er hat nicht weise investiert, er hat nicht angespart oder in ein Haus investiert oder vorgesorgt. Nee, Konsum, Partyleben, coole Autos, schicke Klamotten, teure Restaurants, Mädels beeindrucken, cooler Urlaub. Hey Leute, Freibier für alle hier an der Strandbar. Und eine Runde Koks für alle und dann eine extra Runde im Puff. Ich zahle für alles. Der ältere Sohn wird ihm später vorwerfen, dass er den Besitz des Vaters mit Huren durchgebracht hat. Im Vers 30. Und im Prinzip waren das alle, die außerhalb der Ehe sexuell verfügbar waren im damaligen Kontext. Aber er hat die Kohle des Vaters mit leichten Mädels durchgebracht. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, würden wir sagen, meine Generation. Heute wahrscheinlich Sex, Ecstasy und Techno oder so. Der Sohn lebte den totalen Hedonismus. In der biblischen Sprache würden wir sagen, er ließ seinem Fleisch, seinen Lüsten freien Lauf. Und das Fazit über seiner Geschichte ist, er vergeudete sein Vermögen, er lebte verschwenderisch. Vergeudet, verschwendet. Das ist die ultimative Überschrift von einem Leben ohne Gott. Vergeudet, verschwendet. Was soll mal auf deinem Grabstein stehen? Vergeudet, verschwendet. Er war ein egoistisches Schwein. Sie hat nur für sich selbst gelebt. Sie hat nur an sich gedacht. Vergeudet, verschwendet. Wenn du zurückschaust auf dein Leben, in deiner Todesstunde, was ist die Überschrift deines Lebens? Vergeudet? Verschwendet? Hey, wir haben genau ein Leben. Was soll die Überschrift deines Lebens sein? Und es ist traurig, wenn vergeudet und verschwendet die Überschrift deines Lebens ist. Okay, ich meine, wenn du Gott nicht kennst, was sollst du sonst tun mit deinem Leben? Dann lass die Sau raus, stirb und dann ist alles vorbei und alles egal und völlig sinnlos. Und ja, wenn das die Perspektive ist, dann haue ich mir auch die Birne voll und knall mich weg. Das Leben ist echt schwer zu ertragen. Aber was noch trauriger ist, wenn du diesen Gott, der existiert, wenn du seine Fülle kennst und ihn kennst, den Sinn des Lebens und du weggelaufen bist, das ist noch tragischer. Und es kam so, wie es kommen musste. Im Vers 14 lesen wir, als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jedes Land und er fing selbst an, Mangel zu leiden. Hungersnot, Mangel. Dieser materielle Mangel hat korrespondiert mit dem Mangel in seiner Seele, mit diesem Mangel, dem Hunger in seinem Herzen. Leute, wir sind von Gott geschaffen für Gott, für eine Beziehung mit ihm. Und wenn wir getrennt von ihm sind, dann fließt dieser Mangel in unsere Seelen, dann fließt dieser Mangel in unsere Herzen, dieser geistliche Hunger, dieser Durst in unserem Herzen, den nichts Materielles stillen kann. Kein Zeug in dieser Welt, keine Beziehung in dieser Welt,
wird dich wirklich befriedigen können.
Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, mein Gott. Und der verlorene Sohn kann ein Lied davon singen. Und das war auch meine Erfahrung, bevor ich zu Jesus gekommen bin. Ich war ein junger Mann, der alles hatte, eine heile Familie, materiell ging es uns gut, ich hatte eine schöne Freundin, ich war erfolgreich in der Schule. Ich hatte alles, was die Welt anzubieten hat, aber ich war ständig unzufrieden und ständig leer und zornig und ausgetrocknet in meiner Seele. Diese tiefe Unzufriedenheit im Herzen, ohne dem, für den wir geschaffen sind. Und wenn du das bist heute Morgen, hör auf wegzulaufen. Hör auf, dein Leben so mit Zeug und Aktivitäten zu füllen, dass du gar nicht mehr zur Ruhe kommst. Hör auf dein Herz. Dieser Gott ist da. Spür diese Sinnlosigkeit, diese tiefe Sehnsucht in der Gottesferne, diese geistliche Verlorenheit. Und die spürt man ganz besonders stark, wenn die Party vorbei ist, wenn es ruhig wird. Ja klar, ist geil, mit dem Ferrari die Autobahn runter zu heizen. Aber wenn es ruhig wird, wenn du mit dir selbst, mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit deinem Gewissen konfrontiert bist, mit der Leere in deinem Herzen. Und wenn du das bist heute Morgen, Jesus ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. In Johannes 6 hat Jesus gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nicht mehr dürsten oder nie mehr dürsten. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Das war übrigens die Predigt, nachdem ihn ganz viele Leute verlassen haben. Er hat gesagt, ihr müsst mich essen, bildlich gesprochen, ja. Glauben, anvertrauen, ihr braucht mich, sagt Jesus. Ich allein kann euren Hunger stillen. Aber der verlorene Sohn war noch nicht bereit, umzukehren. In Vers 15 lesen wir, er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Hey, das war kein cooler Job für einen Juden. Das war nicht koscher. Ich weiß nicht, was für dich so der dreckigste, ekelhafteste, abstoßendste Job ist, den du dir vorstellen kannst. Vielleicht in irgendeinem Jauchentank tauchen oder so. Es gibt Leute, die machen so krasse Jobs. Oder vielleicht dich zu prostituieren. Hey, Schweine zu hüten, dieser Job, das war ein Job, von dem die meisten Juden gesagt hätten, bevor ich den tue, sterbe ich lieber. Da verhungere ich lieber. Aber der Sohn hatte noch die Einstellung, hey, es ist beschienen, aber ich werde mich selbst rausziehen aus dieser Situation, aus dem Schlamassel. Ich werde hart arbeiten, ich werde mich zurückverdienen hier in den Status. Und wir lesen, er begehrte seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Hey, das ist ein stolzer jüdischer Mann am Ende. Manchmal ist das so in unserem Leben, oder? Manchmal müssen wir so mit dem Kopf gegen die Wand laufen, bevor wir aufwachen und das Ende von uns selbst kommen. Sieh dir Sünde und Rebellion gegen Gott. Anfangs macht es Spaß. Hey, Party. Sonst wäre es ja keine Versuchung. Aber die Bibel sagt uns das Ende davon. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Tod in unserer Seele. Tod in der Beziehung mit Gott, Tod in unseren Beziehungen mit den Mitmenschen. Es ist zerstörerisch, es bringt Leere. Und dann lesen wir in Vers 17, als er aber zu sich kam. Das ist jetzt der Moment der Gnade, in dem er geistig klar sehen konnte. Wir würden sagen, er kam zur Besinnung. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Na, oft schätzt man nicht das Gute, was man hat, weil wir so gewohnt sind. Wir gewöhnen uns an das Gute in unserem Leben. Aber so aus der Ferne, am Schweinetrog der Welt, kam ihm das Zuhause wieder attraktiv vor, das er verlassen hat. Und er sagt, hier im Haushalt meines Vaters, selbst den Tagelöhnern meines Vaters, denen geht's wirklich gut. Und dann sagt er weiter im Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Hier denkt er um. Er tut Buße, würden wir sagen. Er nennt die Sünde beim Namen. Er sucht keine Ausreden mehr, sondern er kehrt um. Er bekennt seine Schuld. Und das ist der Weg. Umkehren, uns zurückwenden zu Gott, zu Jesus. Und wir sehen hier auch Scham im Vers 19. Er sagt, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Ich habe Schande über dich gebracht. Ich habe Schande über mich gebracht. Ich habe Dinge getan, wofür ich mich schäme. Ich habe nicht so gelebt, wie es deinem Sohn entspricht, wie seinem Gotteskind entspricht. Ich habe dich verletzt, Vater. Und er nimmt sich vor zu sagen, Vater, mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Er denkt noch immer ans Zurückverdienen, ans Abarbeiten. Aber er kehrte um, Vers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Und ich stelle mir das so vor, während er unterwegs ist nach Hause, dass er immer und immer wieder diesen Spruch, den er sich da zurechtgelegt hat, in seinem Kopf wiederholt hat und geprobt hat. Übrigens, Klammerbemerkung, was denkt ihr, wäre passiert, wenn er seinem älteren Bruder zuerst begegnet wäre? Wie wäre die Geschichte ausgegangen? Der hätte nicht das Herz des Vaters, hätte ihn der wieder aufgenommen? Wäre der verlorene Sohn vielleicht gleich wieder gegangen? Wir können uns fragen, habe ich mehr das Herz des älteren Bruders oder habe ich mehr das Herz des Vaters, das wir gleich sehen werden? Wo bist du in der Geschichte? Oder vielleicht bist du der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter. Wir lesen aber, als er noch fern war, sah ihn sein Vater. Das heißt, er war da. Er hat Ausschau gehalten, jeden Tag wahrscheinlich. Gedacht, vielleicht ist heute der Tag, an dem mein Sohn zurückkommt. Und das ist Gott. Gott hat dich gesehen, hat mich gesehen in unserer Ferne. In Römer 5 heißt es, als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben, hat einen Weg für uns bereitet, hat uns geliebt. Und ich finde, es ist so ein wunderschönes Bild, als dieser Vater sein geliebtes Kind zurückkommen sah, wahrscheinlich viel dünner, als er gegangen ist, gezeichnet von seinen Irrwegen, da wurde er innerlich bewegt. Das heißt, das Herz ist ihm gesprungen in seinem Inneren. Er war tief ergriffen. Das war der schönste Augenblick seines Lebens. Mein Sohn, der Verlorene, kommt zurück. Und er konnte sich nicht halten. Wir lesen, er lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Oder er küsste ihn zärtlich oder mehrfach. Der Vater lief auf ihn zu und hat ihn abgebusselt, würden wir sagen. Schweinegeruch, Dreck, alles egal. Und für einen alten, ehrwürdigen Patriarchen war das völlig uncool. Es war nicht angemessen zu laufen, weil dann würden die Beine vielleicht aufgedeckt werden. Und gerade für die Pharisäer, die haben ganz viel Wert auf diese Äußerlichkeiten gelegt, auf diese Regeln, die sie aufgestellt haben. Aber als der Vater seinen geliebten Sohn zurückkommen sah, war ihm das völlig egal. Es war ihm egal, was die Leute denken. Er hatte nur Augen für seinen Sohn. Mein Sohn ist wieder da. Mein Sohn ist wieder daheim. Und der Sohn versucht jetzt so seine einstudierte Entschuldigungsrede anzubringen.
Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen.
Aber was macht der Vater? Der Vater lässt ihn gar nicht ausreden. Bevor der Sohn überhaupt sagen kann, lass mich dein Knecht sein, unterbricht ihn der Vater und beantwortet eigentlich seine Bitte. Also mehr als das. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Diener sind bloßfüßig rumgelaufen, die hatten keine Sandalen. Bring das beste Gewand, kleidet ihn neu ein. Die Bibel sagt uns, wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, seinem sündenlosen, perfekten Leben, das er für uns gelebt hat. Das wird uns zugerechnet im Austausch für unser sündiges Leben, das wir versemmelt haben, wenn wir es nur annehmen wollen, wenn wir uns ihm anvertrauen. Und der Vater hat seinen Siegelring an seinen Finger stecken lassen. Er hat ihn bevollmächtigt, wieder Geschäfte zu machen. Der Vater hat ihn wieder voll in die Position eines Herrensohnes eingesetzt. Ihn, der alles verkackt hat, der es nicht verdient hat. Unverdiente Gunst, ein Geschenk, Gnade. Das ist, was Gnade ist. Du bekommst was, was du nicht verdient hast. Was ein anderer für dich verdient hat, Jesus. Und das hat Gott für dich und mich gemacht. Und in Vers 23, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein.
Fleisch war teuer damals. Es war nicht alltäglich, dass die Leute ein Steak gegessen haben. Das war nicht der normale Speiseplan. Das war das Essen für eine Hochzeit oder für einen ganz besonderen Feiertag. Das war total extravagant.
Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Vater feiert die Heimkehr seines Sohnes. Und Jesus sagt, so freut sich unser himmlischer Vater mit seinen Engeln über einen Sünder, der Buße tut.
Und was war mit dem älteren Bruder, dem Pharisäer?
Der hat ein Riesenproblem gehabt mit diesem Konzept von Gnade. Hey, was, diesen unmoralischen Hurer, der dein Erbe verschwendet hat, den überhäufst du mit Geschenken? Da feierst du seine Heimkehr? Der ältere Bruder hat es als Verschwendung seines Erbes angesehen. Seht ihr, der war genauso materialistisch wie der Jüngere, nur auf eine bisschen andere Art und Weise. Er war eifersüchtig. Der war genauso verloren. Nur in einer anderen Art, nur er konnte das nicht sehen in seiner Selbstgerechtigkeit. Wahrscheinlich war er sogar weiter entfernt vom Herzen des Vaters als sein Bruder. Und das war das Problem der Pharisäer. Und deswegen erzählt Jesus diese Geschichte. Wo bist du in der Geschichte? Welcher von den beiden verlorenen Söhnen bist du? Der Ältere? Wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich gedacht, hey, lass ihn ein Tagelöhner sein. Lass ihn die Konsequenzen spüren von seinen Entscheidungen. Geschieht ihm recht. Aber der Vater hatte so Gedanken nicht. Seid ihr nicht auch überwältigt von diesem Herzen des Vaters, von dieser Liebe, von dieser Gnade, von dieser Barmherzigkeit? Ich meine, seit ich Kinder habe, verstehe ich es ein bisschen besser. Wenn mein eigenes Kind nach Jahren zurückkommen würde, ich glaube, ich würde ihm auch entgegenlaufen und ihn abbusseln. Also wenn wir so eher auf der Seite des älteren Bruders stehen, dann lass uns Gottes Herz sehen. Er ist so gut, er ist so barmherzig, er ist so gnädig. Lass uns Menschen mit seinem Herzen begegnen. Egal, wo sie herkommen, egal, wie sie aussehen.
diese Tür hier soll offen sein für alle Menschen. Komm so, wie du bist. Ja, du musst nicht bleiben, wie du bist, aber du darfst kommen, wie du bist. Und wenn du der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter bist, die ohne Gott gelebt hat, Rebellion gegen ihn, vielleicht wegen einem falschen Gottesbild, vielleicht weil du sein Vaterherz nicht verstanden hast, vielleicht weil dein eigener Vater so anders war. Hey, wir Väter, wir versemmeln es alle, wir sind alle nicht perfekt. Wir machen alle Fehler und Versagen. Vielleicht bist du sogar ohne Vater aufgewachsen. Aber dann will ich dir sagen, du hast einen Vater im Himmel. Und er ist wunderschön. Und er ist so gut. Und er liebt dich leidenschaftlich. Von ganzem Herzen. Und er will dich. Er wartet, dass du heimkommst. Zu ihm. Mit offenen Armen. Du bist nicht zu weit gegangen. Der Teufel will uns das einreden. Du bist zu weit gegangen. Er will nichts mehr mit dir zu tun haben. Nee, du bist nicht zu weit gegangen. Jesu Werk am Kreuz reinigt dich von jeder Schuld, von jeder Ungerechtigkeit, von jeder Sünde. Er wird dich nicht abweisen. Er ist ein Gott, der dir eine zweite Chance gibt und eine dritte, wenn es sein muss. Also komm zu ihm. Werde seine Tochter, werde sein Sohn. Kind Gottes. Es ist ein einfaches Gebet, wenn du ihm das sagen willst, dass du umkehren willst, dass du seine Vergebung annehmen willst, dass du dich ihm anvertrauen willst, dass du ihm folgen willst. Und wenn das dein Herz ist und du zu ihm umkehrst, er feiert ein Fest. Er freut sich, wenn du heimkommst. Letzter Punkt noch. Willst du Gott eine Freude machen? Dann erzähl anderen Menschen von ihm. Erzähl anderen Menschen, was Jesus für sie getan hat. Weil bei ihm ist so eine Freude, wenn Menschen umkehren. Ich möchte zum Abschluss eine Lesershow machen. Das heißt, ich will euch eine Geschichte vorlesen. Illustriert Gottes Herz. Die Geschichte heißt das weiße Taschentuch. Und ich hoffe, ich schaffe es, ohne zu heulen. Aber hört einfach zu. Ein Mann saß auf dem Gehsteig neben der Bushaltestelle und starrte zu Boden. Ein paar Leute musterten ihn im Vorübergehen neugierig und fragten sich, was das wohl für einer sein möchte, der Landstreicher mit den hängenden Schultern und den durchlaufenden Schuhen. Aber er bemerkte ihre Blicke gar nicht. Er war ganz in Gedanken versunken. Hier in dieser Stadt hatte er seine Kindheit verbracht. Vor mehr als 20 Jahren war er in einem kleinen roten Ziegelhaus am Ende der nächsten Straße aufgewachsen. Ob es überhaupt noch stand? Vielleicht war es ja inzwischen abgerissen worden. Hoffentlich hatten sie wenigstens die Stiefmütterchen nicht zertrampelt. Komisch, wie gut er sich noch an die Stiefmütterchen erinnerte. Und an die Schaukel, die ihm sein Vater gebaut hatte, und an den Gartenweg, auf dem er das Fahrradfahren gelernt hatte. Monatelang hatten die Eltern gespart, um ihm das Fahrrad zu kaufen. 10 Jahre später war aus dem Fahrrad ein Motorrad geworden. Er selbst ließ sich zu Hause immer seltener blicken. Er verdiente gut und hatte eine Menge Freunde. Vater und Mutter erschienen schrecklich altmodisch und langweilig. Da war es in den Kneipen und Diskos doch lustiger. Heute erinnert er sich nicht mehr gern an diese Zeit. Vor allem nicht daran, wie ihm die Schulden über den Kopf gewachsen waren und er an einem Sonntagnachmittag bei den Eltern aufgetaucht war, um sie um Geld zu bitten. Sie hatten sich so sehr über seinen unerwarteten Besuch gefreut, dass er es nicht übers Herz brachte, sie um Geld zu bitten. Doch er wusste genau, wo sein Vater das Portemonnaie aufbewahrte. Und als die Eltern dann für einen Augenblick in den Garten gingen, hat er sich einfach bedient. Seither hat er sie nicht mehr gesehen. Er traute sich nach dem, was er getan hatte, nicht mehr nach Hause. Und die Eltern hatten jede Spur von ihm verloren. Er war ins Ausland gegangen und sie erfuhren nichts von seinem rastlosen Umherziehen, auch nichts von seinem Gefängnisaufenthalt. Doch dort in seiner Zelle hat er viel an sie gedacht. Manchmal, wenn er sich schlaflos auf seiner Pritsche umherwälzte und der Mond unheimliche Figuren auf die Zellenwand malte, wünschte er sich, wenn ich erst wieder aus diesem Loch heraus bin, möchte ich sie noch einmal sehen, wenn sie überhaupt noch leben und wenn sie mich sehen wollen. Als er seine Strafe abgesessen hatte, fand er in der Großstadt eine Arbeitsstelle, aber Ruhe fand er nicht. Irgendetwas zog ihn heim, eine Sehnsucht, die sich nicht zum Schweigen bringen ließ. Auf Schritt und Tritt wurde er an das kleine rote Backsteinhaus erinnert, an das Beet mit den Stiefmütterchen, an ein Kind auf einer Schaukel, an einen Jungen, der von der Schule nach Hause rannte. Er wollte nicht völlig mittellos daheim ankommen und so legte er einen großen Teil der Reise zu Fuß oder per Anhalter zurück. Er hätte schon längst da sein können, aber 30 Kilometer vor dem Ziel waren ihm plötzlich Zweifel gekommen. Was hat er überhaupt für ein Recht, einfach so bei den Eltern hineinzuspazieren? Würden sie ihn, dem heruntergekommenen Kerl, der er geworden war, überhaupt den Jungen erkennen, den sie so geliebt hatten und der sie so schrecklich enttäuscht hatte? Er kaufte sich etwas zu essen und setzte sich unter einen Baum, wo er für den Rest des Tages sitzen blieb. Der Brief, den er am Abend in den Briefkasten einwarf, war sehr kurz, aber er hatte sich stundenlang damit abgemüht. Er endete mit den Worten: Ich weiß, es ist verrückt anzunehmen, dass ihr mich überhaupt noch einmal sehen wollt, aber entscheidet selbst. Ich werde morgen früh am Donnerstagmorgen ans Ende unserer Straße kommen. Wenn ihr mich zu Hause haben wollt, hängt ein weißes Taschentuch ins Fenster meines alten Zimmers. Wenn ich es dort sehe, werde ich zu euch kommen. Wenn nicht, werde ich dem alten Haus noch einmal zuwinken und mich wieder davon machen. Nun war er da, der Donnerstagmorgen. Der Anfang der Straße war gleich um die Ecke. Dieses Haus gab es jedenfalls noch. Auf einmal hatte der Mann es nicht mehr eilig. Er setzte sich einfach auf den Gehsteig und starrte die Steine an. Ewig konnte er den Augenblick der Wahrheit natürlich nicht hinauszögern. Vielleicht waren die Eltern inzwischen ausgezogen. Wenn kein Taschentuch da war, wollte er wenigstens ein paar Erkundigungen in der Stadt einziehen, ehe er sich wieder auf den Weg machte. Er wagte gar nicht daran zu denken, was er tun sollte, wenn seine Eltern zwar noch dort wohnten, ihn aber nicht mehr sehen wollten. Mühsam und mit schmerzenden Gliedern erhob er sich. Er war steif vom Übernachten im Freien und die Straße lag noch im Schatten. Mit unsicheren Schritten wankte er zu der alten Platane hinüber, von der aus, das wusste er, das Backsteinhaus deutlich zu sehen sein würde. Bis dahin hielt er den Blick zu Boden gesenkt. Mit fest zusammengekniffenen Augen stand er ein paar Augenblicke unter den Ästen des Baumes. Dann holte er tief Luft und wagte den Blick zum anderen Ende der Straße hinüber. Und dann stand er da und starrte und starrte. Das kleine Backsteinhaus wurde bereits von der Sonne beschienen, aber es war kein kleines rotes Backsteinhaus mehr. Aus allen Fenstern hingen Betttücher und Kistenbezüge, Handtücher und Tischdecken, Taschentücher und Servietten. Und aus dem Dachfenster flatterte eine große weiße Gardine quer über das ganze Dach. Rotes Backsteinhaus, ein Schneehaus, das da in der Sonne glänzte. Der Mann warf den Kopf zurück und stieß einen Freudenschrei aus. Dann rannte er über die Straße und durch die weit geöffnete Haustür direkt in sein Elternhaus hinein. Leute, das ist das Herz unseres himmlischen Vaters. Möge sein Herz unser Herz berühren, dass wir verlorenen Menschen genauso begegnen, wie er. Amen. Und wenn du noch nicht mit ihm lebst, lauf zurück in seine Arme. Heute, hier und jetzt. Seine Tür ist weit offen. Lieber Vater, wir danken dir. Danke, Jesus, für dieses Gleichnis. Danke, guter Gott, dass du so bist, wie wir hier gelesen haben. Danke, Vater, dass du uns gerettet hast und aufgenommen hast. Und Vater, ich bete, dass dein barmherziges Herz unser Herz berührt, Vater, dass wir mehr so ticken wie du und weniger wie der ältere gesetzliche Sohn. Danke für deine Liebe. Du bist ein guter Vater. Und ich bin geliebt von dir. Das ist die wunderschönste Wahrheit heute Morgen. Danke, lieber Vater. Amen.